Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
In der heutigen Episode sprechen wir über eine ganz besondere Form der Beisetzung. Die meisten werden Orte wie die, über die wir heute sprechen, nur aus Gruselfilmen kennen. Graf Dracula hatte seine eigene und ja, dabei lassen sich viele Könige und Fürsten bis heute so bestatten. Wir reden heute über die Gruft.
Warum bekommen manche Leute nur schon bei Gedanken an Grüfte eine Gänsehaut? Woher stammt diese Tradition, für Tote eigene Räume zu bauen? Diese und viele Fragen mehr stellen wir unseren heutigen Gästen, Dr. Regina Ströbel und Dr. Andreas Ströbel von der Forschungsstelle Gruft in Lübeck. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend. Ja,
hallo.
Herr Ströbel, Frau Ströbel, verraten Sie uns, wie Sie auf die Idee gekommen sind, über Grüfte zu forschen.
Eigentlich ist es eher aus der Not heraus entstanden, dass man sich als Archäologe eine Nische suchen muss, die noch nicht so richtig bearbeitet ist und man Chancen hat, dort beruflich längerfristig tätig zu werden. Bei mir ist es so gewesen, dass ich über Kontakte zur Gruft in Wolgast gekommen bin und das war mein erstes Projekt und daraus hat sich alles weitere ergeben.
Stimmt es eigentlich, dass Sie sich in einer Gruft kennengelernt haben? Das ist doch bei Ihnen auch so ein bisschen Familienbusiness.
Nein, wir haben ja beide schon vor unserer gemeinsamen Zeit Grüfte gemacht. Und ja, wenn Sie mich fragen, wie ich dazu gekommen bin, das ist witzig. Wir sitzen nämlich gerade in meiner ersten, also nahe bei meiner ersten Gruft, der Gruft unter der Berliner Parochialkirche. Die habe ich vor 23 Jahren dokumentiert, beziehungsweise den Sargbestand. Und dann dachte ich mir, Mensch, das sind ja tolle Kisten, tolle Möbel. Gibt es denn dazu eigentlich eine Typologie? Nein, es gab nichts. Und da dachte ich, Mensch, ich habe hier einen Bestand vom Hochbarock bis zum Historismus. Das müsste man noch zusammenfügen. Ich habe also 120 Särge gezeichnet, fotografiert, jeden Nagel, jede Schraube dokumentiert und mich dann einfach in diese wunderbaren Möbel verliebt mit ihren großartigen Ornamenten, mit ihren liebevollen Verzierungen. Und da dachte ich, das wäre vielleicht eine Doktorarbeit wert und ja, 10 Jahre später ist es dann dazu auch gekommen.
Das klingt ungewohnt, wenn Sie Möbel sagen. Also für jemanden, der sich nicht so richtig auskennt mit Grüften, ist das erstmal ein bisschen irritierend. Warum nennen Sie die Särge Möbel?
Naja, wenn Sie jetzt Särge kunstgeschichtlich ansprechen wollen, dann ist das wie eine Möbelkunde. Ich habe mich damals langgehangelt zur Datierung von Särgen, die ich jetzt nicht datieren konnte, weil die Inschriftentafeln fehlten oder warum auch immer, oder geklaut wurden oder nicht mehr leserlich waren. Ich habe mich halt orientiert an dem, was es gibt aus an Truhen, an Schränken. Ne? Also wie haben die ausgesehen? Wie war der Wandel vom Barock über den Klassizismus, dann zum Biedermeier hin? Und dann habe ich ganz viele Parallelen festgestellt. Und natürlich ist der Sarg ein Möbel. Erdmöbel wird ja auch gerne genannt. Und meine Sargtypologie ist letztlich eine Möbelkunde.
Also mich hat das jetzt nicht überrascht. Erdmöbel höre ich relativ häufig. Und in interessanter Weise ist es ja auch oftmals so, dass Bestatter etwas inkognito unterwegs sind und sich als Möbelhändler oder so manchmal ausgeben. Und nicht zuletzt, also gibt es auch viele Bestatter, die gerade aus dem Bereich der Schreiner und Tischlerei gekommen sind und die heute teilweise Bestatter im Nebengewerbe sind und sonst ein Möbelhaus haben.
Genauso war es ja auch immer. Ne? Also Sie hatten ja bis in die 1830er, 50er Jahre dann, als es in Berlin hier richtig losgegangen ist, ja auch keine Bestattungsinstitute. Sie hatten Sargmagazine, das war ja schon das ganz entwickelte Modell. Aber vorher hatten Sie einfach den Dorftischler, der hat von der Wiege bis zur Bahre alles gemacht. Dann hatten Sie eben Posamentenmacher, dann hatten Sie den Feinschmied. Sie hatten verschiedene Gewerke, die zusammengearbeitet haben und dann so einen Sarg hergestellt haben. Und dass das alles zusammengeführt wurde, das ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die gerade in der Mitte des 19. Jahrhunderts erst richtig losgegangen ist.
Aber woher kommt denn dann die Tradition, dass man halt nicht eine Beerdigung oder die Beisetzung in einer Urne gemacht hat, sondern dass man Grüfte gewählt hat anstelle dieser Möglichkeiten?
Ja, die Urnenbeisetzung ist ja tatsächlich eine ganz neue Entwicklung, die bei uns ja wirklich erst ab 1878 losgeht. Plus, minus, das hat mit den Grüften jetzt tatsächlich, also wir finden manchmal auch Urnen in Grüften, aber die sind natürlich später hineingekommen. Es gibt jetzt verschiedene Gründe, warum es diese Gruftbestattung gegeben hat. Wir glauben, jetzt dahinter gekommen zu sein, hoffen, dass wir uns nicht täuschen. Erstens, es geht hier um die Familie. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Patronatsfamilie, also eine landadelige Familie, die möchte natürlich nach dem Tod die einzelnen Familienmitglieder auch wieder vereinen. Der Riss der durch den Tod in einer Familie verursacht wird, der muss natürlich wieder geschlossen werden. Man holt sich die Familienmitglieder zurück, versammelt sie in einem Raum. Und das ist wie eine Ahnengalerie, bloß viel besser. Sie haben keine Fotos, beziehungsweise keine Gemälde der Toten, sondern sie haben tatsächlich die Verstorbenen selbst. Die liegen jetzt alle in dieser Gruft, in dieser Kammer zusammen, wie sich das gehört, über Generationen hinweg. Also der familiäre Gedanke, ganz wichtig. Alle sollen zusammenbleiben. Und dann kommen wir zur Repräsentation. Solche Grüfte konnte sich natürlich nur die soziale Elite leisten. Man zeigt, wer man ist, auch in seinen Sterbestätten. Das tut man eben durch diese schönen Särge, durch diese oft prachtvollen Prunksarkophage. Man tut es durch Epitaphien, man tut es durch Gruftportale oder einfach, dass man sagt, das ist einfach unser Bereich. Der ist dann natürlich an der Patronatskirche meistens angeschlossen, also an der Kirche oder unter der Kirche. Das gehört uns. Wir waren hier schon immer und wir werden hier auch bleiben. Also Repräsentation, Standesbewusstsein. Ganz, ganz wichtig, die Gruft, jede Gruft, jedes christliche Grab ist Auferstehungsort. Wir hören ja ganz oft sowas wie, ach, Grüfte sind doch Stätten des Verfalls, lass doch die alten Kisten vermodern. Nein, die Leute, die sich damals bestattet haben, lassen in diesen Grüften. Die haben viel Geld in die Hand genommen und die wollten bis zum jüngsten Tage dort liegen. Die Vorstellung, was nach dem Tod passiert, ist ja damals eigentlich, naja, eine andere gewesen als heute, wobei dieses heute ziemlich knapp gefasst ist. Denn die ganze christliche Bestattungsgeschichte hindurch haben wir den Glauben an die leibliche Auferstehung. Das heißt, am jüngsten Tag wird, wie wir es auch manchmal auf Särgen finden, der Leib des Toten verklärt. Also in einem verbesserten Zustand, im Alter von 33 Jahren, dürfen wir uns jetzt schon darauf freuen, da sind wir alle wieder knackig. Das ist von Augustinus, das ist das Sterbealter Jesu. So, dann haben wir also diesen verklärten, wieder verbesserten Leib und der wird dann mit der Seele zusammengeführt und dann können wir alle gemeinsam uns freuen. Und deswegen heißt es fröhliche Auferstehung.
Wer hat damit angefangen, die alten Ägypter in den Pyramiden oder dann doch Graf Dracula in den Karpaten?
Vorsicht, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht Dinge vermengen, vor allem kulturell. Ich will jetzt mal ganz kurz auf dieses Gruftphänomen hier bei uns eingehen. Vielleicht Zwischenschub kurz. Natürlich hat der Auferstehungsglaube der alten Ägypter ganz viel mit uns zu tun. Letztlich ist aus dem alten Ägypten ja oder aus dieser Behandlung der Toten und dem Glauben an das Jenseits, es sind unsere Religionen ja entstanden. Also die jüdisch-christliche Tradition geht auf die ägyptische in vielen Aspekten zurück. Das ist ein Themenfeld für sich. Graf Dracula, solche Geschichten meiden wir eigentlich, weil wir auch das Wort Grusel meiden. Da kommen wir sonst in den Boulevardjournalismus und das möchten wir nicht. Das haben auch unsere Toten nicht verdient. Es geht hier um die Würde. Da geht es auch in unserer Arbeit darum, um die Wiederherstellung der Würde und der Wahrung der Totenruhe, um den Respekt zu den Toten. Dazu gerne später nochmal mehr. Zu Ihrer Frage. Ja, wir stellen fest, dass es hier in unserem Kulturkreis im späten 16. losgeht mit den Grüften. Im 17. haben wir sie massenweise, also jede kleine Dorfkirche hat ihre Patronatsgruft. Im 18. geht das so weiter und im 19. flacht das so allmählich ab. Wir haben 1794 das preußische Landrecht und 1806 gültigen Code Napoleon. Das heißt, diese Bestattungen in den Städten und um die Kirchen herum sollen bitte in den besiedelten Gebieten aufhören. Da wird das weniger, aber es gibt noch viele Familiengrüfte, die ja noch ins 20. Jahrhundert hineinreichen. Aber die Hochzeit der Grüfte, das ist tatsächlich spätes 16. bis frühes 19. Wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Das fällt tatsächlich genau mit der kleinen Eiszeit zusammen. Die kleine Eiszeit ist ja eine Klimaveränderung, eine naturgemachte Klimaveränderung über lange Zeit. Wir haben extreme Wetterveränderungen. Wir haben verregnete Sommer oder Sommer ohne Sonne. Wir haben extrem nasse Winter, in denen alles wegschwimmt. Wir haben Hagel. Wir haben also wirklich, das ist immer so ganz schön auf den niederländischen Gemälden zu sehen, wo dann die Leute auf den zugefrorenen Seen Schlittschuh laufen. Das ist ja ganz nett, aber es ist nicht nett für die, die anbauen müssen. So, und das ist eine große Krisenzeit gewesen, diese Zeit, die kleine Eiszeit mit ihren extremen Witterungsbedingungen. Das ist die Zeit der Reformation und der Reformationskriege. Es ist die Zeit dann eben auch des Dreißigjährigen Kriegs. Es ist die Zeit der Türkenkriege. Stellen Sie sich vor, das ist alles im Wandel. Worauf soll ich mich noch verlassen? An was soll ich glauben? Die ganze Welt hier bricht in sich zusammen. worauf kann ich mich denn verlassen? Und da kommen wir wieder an den Eingangspunkt, auf die Familie. Da weiß ich nämlich, das hat Bestand bei allen politischen, religiösen Umbrüchen. Wir glauben, dass diese Familiengrüfte wirklich so eine Konstante sind, um sozusagen etwas zu haben, worauf ich mich zurückziehen kann. Denn sie passen einfach in ihrer ganzen Genese und in ihrer Hochzeit eben in diese extreme Krisensituation und Krisenepoche hinein.
Ich frage jetzt mal Frau Dr. Ströbel, und zwar habe ich gerade gemerkt, dass ihr Mann der Begriff Grusel überhaupt nicht gefällt, und ich gehe mal davon aus, Ihnen auch nicht, aber bei Leuten, die jetzt nicht so nah an dem Thema dran sind, kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas ist, worauf man kommen könnte. Ich frage mal andersrum, warum begeistert Sie die Arbeit da unten so, Frau Dr. Ströbel?
Die Arbeit ist eigentlich eine sehr ruhige und eine meditative geradezu. Also die Gespräche sind eher einseitig natürlich. Die Damen und Herren sprechen nicht mehr so viel. Nein, also es ist ja etwas ganz Natürliches. Dass die Menschen sind ein Zustand, in den wir alle kommen. Da ist nichts Gruseliges dabei, da ist nichts Außerordentliches dabei. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen damit zusammenhängt, dass die einfach mit diesem Thema gar nicht konfrontiert sind und sich auch nicht konfrontieren möchten. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als wir, dass die Menschen zwar wissen, dass sie sterben müssen, aber sie akzeptieren es eher nicht, beziehungsweise ignorieren es. Wenn man dann irgendwie auf dieses Thema zu sprechen kommt, hört man natürlich immer so, hast du keine Angst, ist das nicht furchtbar und ist das nicht gruselig und wie das aussieht und so weiter, aber so sehen wir alle aus. Wir alle haben diese Knochen und da ist nichts Gruseliges dabei, die tun einfach nichts, die sind ja tot. Also es ist nichts Unheimliches daran, aber wenn man das eben nicht weiß und wenn man dieses Thema ganz für sich wegschiebt, dann kann ich natürlich nachvollziehen, dass man auf solche Gedanken kommt, aber es ist wirklich überhaupt nichts dabei, gar nichts. Ich war so oft in Grüften eingeschlossen oder Türen verschlossen und ich kam nicht raus. Das ist wirklich ganz harmlos. Und es ist faszinierend natürlich auch, ne? Weil man ja gerade in den Kreisen, in denen wir arbeiten, also in diesen Adelsgrüften oder gehobenes Bürgertum, auf Menschen trifft, die Zeugen der Zeitgeschichte sind. Das heißt, man hat mitunter sehr berühmte oder sehr wichtige Personen vor sich, Personen der Zeitgeschichte, die einfach an sich aufregend sind. Und das Tolle an dieser Zeit ist ja auch, dass man Porträts hat, dass man Briefe hat, dass man vielleicht andere Unterlagen hat und Kenntnis von diesen Personen. Und so ergibt sich dann ein Gesamtbild. Also nicht nur, dass man eben aus der Geschichte heraus weiß, um wen es sich handelt, sondern dass man diesen Menschen vor sich hat. Und das betrachte ich als ganz großes Privileg, sich damit beschäftigen zu dürfen.
Nun, es ist ja so, man sagt eigentlich ganz gerne, der Archäologe ist der Gegenspieler des Bestatters. Beziehungsweise in der populären Kultur gibt es Indiana Jones, Lara Croft, die als Tomb Raider unterwegs sind. Ne? Ich sehe, wie sie die Augen bewegen. Ne? Ja. Und sie sagen ja auch von sich, dass sie Retter von Grüften sind. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass spätere Generationen, wenn man so an Ägypten denkt, oder ich war auch in Palermo in einer Gruft von einer Gilde, oder es gibt ja auch diese christlichen Gesellschaften, aber dass diese Grüfte auch geplündert werden. Was bedeutet das? Beziehungsweise wie hängen diese Phänomene mit dem Plündern, mit dem Bestand, mit der Kulturgeschichte? Wie hängt das zusammen? Und was machen Sie da genau?
Naja, Sie können sich ja vorstellen, dass die Menschen, die sich eine Gruft leisten konnten, das entsprechende Kleingeld hatten, beziehungsweise auch von der Herkunft her dafür eben prädestiniert waren. Von diesen Menschen glaubte man sicher, dass die auch ihren Pomp und ihre Ausstattung mit ins Grab nehmen. Da braucht man das normalerweise nicht mehr. Und insofern haben sich, glaube ich, viele Grabräuber gedacht, da gucken wir mal nach, ob wir da was Brauchbares finden. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass wir auch häufig hören, dass es sich dabei auch gerade um Mutproben handelt. Ne? Kriegst 5 Mark, wenn du da reingehst und irgendwie einen Knochen holst oder irgendwie solche Sachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Erzählungen und eigentlich in jeder Gruft, in der wir aufschlagen, gibt es solche Geschichten, dass es eben, da war ich als Kind drin und das war unheimlich und da habe ich das rausgeholt oder dies oder jenes. Also es ist eine Faszination da. Und dann gibt es natürlich als drittes die Möglichkeit der Kriegsschäden. Also wir haben eben häufig, das hören wir sehr häufig auch, ja, da war der Russe drin oder der Franzose oder wer auch immer und hat da gesucht, hat da geguckt, ob es da irgendwas Verwertbares gibt. Diese drei Dinge, mit denen müssen wir rechnen. Grabraub hat es zu allen Zeiten gegeben, Mutproben sicherlich auch und das andere sind natürlich so Kriegs- und auch frühe Nachkriegsschäden.
Was genau machen Sie in der Gruft? Öffnen Sie die Särge oder gucken Sie die Särge von außen an, die Erdmöbel, und kartografieren das und suchen Informationen zusammen, oder öffnen Sie auch und gucken, was drin ist?
Also ganz wichtig bei uns ist die Würde der Toten immer über unserer Neugier angesiedelt. Särge, die geschlossen sind, bleiben zu. Egal was ist. Wenn wir die öffnen würden, wenn wir die verrosteten Schrauben lösen würden, würden wir die Särge beschädigen. Wir wären nicht besser als die von uns so verachteten Grabräuber. Wir würden die Totenruhe stören. Wir gehen mit den uns anvertrauten Verstorbenen so um, als wären es unsere eigenen Vorfahren. So, und wenn wir jetzt so eine Gruft sehen, dann räumen wir sie wissenschaftlich auf. Das heißt, wir machen eine Dokumentation, wir machen Zeichnungen, wir machen fotografische Dokumentation natürlich. Wir untersuchen sie interdisziplinär. Das heißt, kunsthistorisch, das geht jetzt um die Särge, Ornamente, Inschriften und so weiter. Kostümkundlich, da ist meine Frau die Spezialistin, und eben auch die Sarginhalte, die Beigaben, wenn sie offen sind. Und natürlich auch anthropologisch. Wir arbeiten mit Anthropologen zusammen, aber nach diesen, weiß nicht wie viele hunderten Skeletten, die wir gesehen haben, und Mumien, können wir vieles auch selber bestimmen oder zumindest grob einschätzen. Und wenn wir das alles durchdokumentiert haben, können wir selber auch konservierende Sicherungsmaßnahmen vornehmen. Wir sind keine Restauratoren, arbeiten aber mit solchen zusammen, aller Disziplinen. Aber wir können selber auch ganz viel machen, weil wir einfach extrem viel von denen gelernt haben. Und dann legen wir die Toten wieder in ihre Särge zurück. Die kommen dann schön in Leinentücher hinein, so wie die sich das gewünscht hätten. Und das zum Thema Gruft und Gruftarchäologie oder Archäologie als solches. Das Schöne an unserer Arbeit ist, im Gegensatz zur archäologischen Ausgrabung, wo Sie vielleicht eine 7000 Jahre alte Siedlung und irgendwas hatten, hinterher ist eine Autobahn da oder ein Parkplatz oder ein Supermarkt. Wir richten die Grüfte wieder her. Ja, wir stellen die Würde wieder her. Und wenn denn die Toten in ihren Särgen liegen, die natürlich nicht Hochglanz, aber schön wieder aufpoliert sind, vielleicht doch ein bisschen glitzen und blinken dürfen und wieder Ruhe einkehrt, dann sind wir sehr glücklich.
Im Berliner Dom kann man hinabsteigen in eine Gruft. In Weimar liegen Goethe und Schiller in der Fürstengruft. In Wien kann man die Habsburger in ihren Grüften besuchen. Gibt es weitere Grüfte, die man besuchen kann, die Sie uns empfehlen können, wo Sie sagen, gehen Sie da mal hin?
Wir haben natürlich jetzt einige Grüfte gemacht, die man besuchen kann. Manche kann man einfach aus technischen Gründen nicht besuchen, weil man da die irgendwelche Steinplatten nicht hochheben kann oder dergleichen. Aber es gibt die drei großen Herzogsgrüfte, Wolgast, Miro und Schwerin. Da ist vor allem meine Frau verantwortlich dafür gewesen, weil das vielleicht auch ja zum Teil vor unserer Zeit gewesen ist. Es gibt kleine Dorfkirchengrüfte, letztlich von Ostfriesland bis Sachsen. Also wir könnten jetzt ganz viele Befunde aufzeichnen, die dann halt zu solchen Gelegenheiten wie Tag des offenen Denkmals oder sowas zu besichtigen sind. Ganz großartige Grüfte, ja, wie zum Beispiel der Hamburger Michel, den wir vor vielen Jahren untersucht haben. Da kann man in die Gruft hinuntersteigen, aber da sieht man keine Särge. Man sieht aber eine Ausstellung, die wir gemacht haben, und kann eben da die Geschichte des Michels und seiner Bestattungen erleben.
Werden denn heute noch Leute in Grüften beigesetzt?
Es ist natürlich bestattungstechnisch oder bestattungsrechtlich ein bisschen schwierig. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auf vielen Friedhöfen zum Beispiel jetzt Patenschaften für Mausoleen zu übernehmen. Es gibt auch verschiedene Friedhöfe, die Körperbestattung jetzt wieder vornehmen. Aber das, ja, da muss ich Ihnen nicht viel dazu sagen. Das wissen Sie selbst. Das gibt ganz viele Maßgaben, die Sie da erfüllen müssen, was die Hygiene anbelangt. Urnenbestattungen gehen natürlich immer in Grüften. Sie können eben da wunderbare Mausoleen oder sowas mieten oder kaufen und sich dann da bestatten lassen. Die Möglichkeit gibt es.
David, hast du schon mal jemanden in der Gruft bestattet?
Ja, schon mehrfach. Also auf einigen der großen Friedhöfe, wie zum Beispiel in Melaten, gibt es das noch. Ich habe aber eigentlich mehr erlebt, dass Friedhofsverwaltungen auf Familien, die solche Grüfte haben, zugehen. Also wenn es auf einem konfessionellen oder öffentlichen Friedhof ist, und darum bitten, dass die abgebaut werden. Also das heißt im Zweifelsfall, dass die Verstorbenen, die dort drin sind, eingeäschert werden. Denn zum Beispiel eine dieser Anforderungen ist natürlich eine gewisse Sicherheit daran, dass eine Familie diese Gruft auch langfristig weiterführt. Das ist so ein bisschen heute mit der Veränderung der Friedhöfe und des Bestattungsverhaltens. Ich erlebe dann, wenn eine Familie so etwas hat, und Dr. Ströbel sprach ja gerade auch von den Patenschaften. Das ist zum Beispiel ein Modell, das auf Melaten viel geführt wird, weil manche Familien auch nicht weitergeführt werden. In der Regel sind es auch denkmalgeschützte Gräber. Da besteht dann diese Möglichkeit, Sie haben gerade von gesprochen, es gibt gewisse Auflagen, zum Beispiel, dass der Sarg nicht vergänglich ist, dass die Verstorbenen gut präpariert sind aus hygienischen Gründen. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch ganz interessant. Das ist eine Herausforderung an die Bestattung, denn unterirdisch hat man manchmal so etwas wie ein kleines Einfamilienhaus mit verschiedenen Kammern oder Gefächern, wo die Särge hineingesetzt werden. Anders als bei einer normalen Erdbestattung muss dann auch jemand mit hineingehen in dieses Grab, damit der Sarg halt in eins dieser Gefächer geschoben werden kann. Und ja, das gibt es noch. Und was mir immer wieder begegnet, ist auf der anderen Seite auch, aber das geht vielleicht eher in Richtung Sarkophage, dass Menschen sich eine oberirdische Bestattung wünschen, schon als Körper, gerade keine Feuerbestattung, wo der Sarg, der Sarkophag, frei steht und man halt nicht ins Erdreich kommt und nicht diesem Verfall ausgesetzt ist.
Das wäre dann ein Mausoleum.
Die Doktoren Ströbel können, das sage ich jetzt mal, in der Klassifizierung wahrscheinlich besser sagen. Mich erinnert das so ein bisschen teilweise an die Kapuzinergrüfte, die man auch sehr schön gerade im Süden besuchen kann. Also das war zumindest die letzte Anfrage, die ich zum Beispiel aus Süddeutschland hatte. Da ging es um eine ganze Glaubensgemeinschaft, die das gerne wieder einführen wollten und da auch Hilfe für haben wollten. Ne? Aber die Frage ist ja eigentlich, es übt eine gewisse Faszination auf Menschen aus. Menschen schaudern, wenn sie da reingehen. Ich muss sagen, in Palermo, die große Kapuzinergruft, das war eine, finde ich, durchaus harte Nummer in der realistischen Darstellung. Also ich bin da mit meiner Familie hingegangen, auch den Kindern. Und das war ein ganz spannender Einblick. Warum faszinieren und schaudern uns Grüfte zugleich?
Naja, es ist eben die sogenannte Angstlust, ne? Also es ist wie beim Fernsehen. Sie sehen was Gruseliges, Sie sehen zum Beispiel jetzt in der Gruft einen Leichnam, gerade in Palermo, sehen Sie eben diese Mumien mit ihren verzerrten Gesichtern. Das ist eine ganz eigene Tradition, zu der viel zu sagen wäre. Und die könnten ja jetzt irgendwas tun. Die könnten sich ja plötzlich von der Wand losreißen und ihnen an die Gurgel gehen. Tun sie aber nicht. Das ist dann diese Angstlust, heißt, sie stellen sich was vor, was dann hinterher nicht passiert, und lehnen sich gemütlich in den Sessel zurück und können dann diesen Schauder, können das Adrenalin durch das Noradrenalin dann ersetzen lassen. Und dann haben sie dieses Gefühl eben, es ist ja alles gut. Aber es hätte ja so schrecklich sein können. Deswegen geht man Geisterbahnen, Himmels Willen. Jeder weiß, dass da keine echten Geister drin sind. Aber dieser Schreck macht halt Spaß, weil es hinterher wieder in die Auflösung mündet. Das ist letztlich bei diesen Sachen nicht anders, ne? Und Sie müssen sich vorstellen, Palermo, das hat auch früher anders ausgesehen. Also das ist natürlich jetzt einfach runtergekommen. Ich kenne die Gruft sehr gut. Ich habe die ganzen Leichname gezählt. Es sind 1.182 und nicht 8.000, was dann immer den Touristenführern gerne erzählt wird. Vielleicht hat es die von 1588 bis 1880 insgesamt mal gegeben. Aber damit, ja, das sind Zahlen, die locken. Aber es ist auch so interessant genug, ne, wenn man sich mit diesen ganzen Hintergründen befasst, der Balsamierungsverfahren. Aber das ist ein eigenes Thema.
Ich würde da noch einen anderen Aspekt reinbringen. Und zwar sind es ja eben gerade, wenn Sie an Wien denken oder auch Berlin, bekannte, berühmte Menschen, Kaiser, Könige, ich weiß nicht was alles. Und es ist natürlich auch eine Faszination, diesen Menschen, die man aus Filmen, aus Büchern, sonst woher kennt, nahe zu sein in einer gewissen Art und Weise. Man steht davor und denkt sich, da liegt jetzt die Sissi drin oder der Kaiser oder Maria Theresia. Man steht einen Meter entfernt davon. Und das ist natürlich auch eine Sache, die in einer Weise faszinierend ist, dass man eben diesen Menschen irgendwie nahe kommen kann in einer ganz besonderen Situation.
Mir ist es so gegangen, als ich im Vatikan war, und da ist am Eingang runter zu der Gruft, wo die Päpste liegen, ist eine Liste mit den Namen und den Jahreszahlen. Und es war merkwürdigerweise, hatte ich das Gefühl, es sind gar nicht so viele. Also die Vergangenheit rückt einem nahe, allein wenn man sieht, wie die Generationen nacheinander gelebt haben.
Ja. Naja, und klar, und davon erzählen ja diese Särge. Bei Sarkophagen sprechen wir immer von die aus Stein oder Metall gemachten Sarkophagen. Also, ne, und wenn Sie vor dem Sarkophag von Sissi stehen, Himmels Willen, da blüht im Grunde genommen die ganze Bestattungsgeschichte auf, weil da ja antike Aspekte thematisiert werden, die den eigenen Ruhm, die Stellung erhöhen sollen. Und da spielt man einfach mit allem, was man haben kann, und lässt es richtig krachen.
Ohne Grüfte wären die Dracula-Filme und viele Horrorfilme nur halb so spannend. Schaden diese Art Filme ihrer Arbeit oder weckt das eher das Interesse?
Ja, wir müssen natürlich immer, wie in diesem Moment gerade auch sagen, ja, wir haben mit dem Grusel nichts zu tun. Wir müssen halt immer abbiegen. Und es gibt sehr viele Journalisten, die natürlich sowas dann wollen. Und da sagen wir, pissen Sie auf, Sie kriegen wunderbare Geschichten, Sie kriegen tolle Bilder, aber Sie kriegen nicht einen einzigen Schädel zu sehen. Sie kriegen keine Hamlet-Pose, Sie kriegen keine Leichname, Sie kriegen tolle Ornamente. Sie kriegen traurige, anrührende Familiengeschichten. Und dann biegen wir das gerne um. Von eben diesem eingangs geradezu leitmotivischen Gruselaspekten in das eher ans Herzen gehende und wirklich von den Menschen erzählende.
Aber diese Sachen haben natürlich zur Folge, dass das Interesse an unserer Arbeit sehr groß ist. Und wir haben ja unter auch so Führungen bieten wir an oder kurze Vorträge oder irgendwas, während wir arbeiten, dass man dann ja kurzfristig mal kommen kann und zugucken kann. Und wir hatten das bei einem Projekt. Da kamen plötzlich 60 Leute, die das alles angucken wollten. Natürlich gerne auch irgendwelche Mumien oder sonst irgendwas. Und der Pastor der Kirche sagte, wie schön, wenn sie auch mal sonntags alle kämen. Und nicht nur jetzt zu den Mumien. Wir haben keine einzige Mumie gezeigt. Wir haben sehr viel erzählt, auch gerade mit Kindern und Gespräche geführt. Das war natürlich vielleicht auch bei ein oder anderen eine Enttäuschung, dass man jetzt nicht irgendwelche Särge aufgerissen hat oder sonst irgendwas. Aber trotzdem können wir natürlich vieles erzählen. Und das entschädigt häufig auch dafür, dass wir eben die Leute nicht selbst zeigen. Und ich frage mich auch immer, was hat man davon? Aber das ist natürlich, ich sehe jeden Tag ganz viele, insofern ist es für mich auch kein übergroßer Reiz mehr. Aber ich kann das nachvollziehen. Aber es ist eben insgesamt diese ganze Arbeit, die waren vorhin von Indiana Jones und Lara Croft, es hat ja damit überhaupt gar nichts zu tun, nicht im geringsten, wie bei so vielen Berufsbildern, die im Fernsehen gezeigt werden. Und für uns ist es eine ganz andere Sache, wenn man direkt davor ist. Und anstatt breitbeinig und mit großem Hut da aufzutreten, ist es eigentlich eher eine ehrfürchtige Situation. Man wird eigentlich eher ganz still. Und vor allen Dingen, wenn man dann sehr gut mumifizierte Körper sieht, die wirklich bis zur Porträtähnlichkeit noch vorhanden sind, dann und man den Menschen darin erkennt, ist es eine ganz andere Geschichte. Und da hat es eben gar nichts mit Grusel zu tun. Was Dracula und all diese Sachen angeht, natürlich kommen die Leute damit an und fragen auch immer. Ich weiß, meine Mutter hat mich immer gefragt, träumst du nicht davon? Nein, man träumt nicht davon. Im Gegenteil, also man ist immer bemüht, eben das alles schön zu machen. Es hat mit Grusel nichts zu tun. Diese Filme sind lustig. Für uns sind sie natürlich furchtbar lustig. Aber es hat mit unserer Arbeit nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass Menschen, die das gesehen haben, dann zu uns kommen und uns damit konfrontieren.
Und doch, ich träume davon. Ich träume nicht davon, dass ich die Gruftüre nicht abgesperrt habe, dass ich einen Sarg oder einen mumifizierten Leichnam im Regen habe stehen lassen. Ich träume, Angstträume, dass diese Schutzbefohlenen irgendwo sind, wo ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht habe. Also das ist tatsächlich, verfolgen mich diese Sachen selten, aber es ist immer so, Himmels Willen habe ich alles richtig gemacht. Das sind die Träume. Und wenn wir uns jetzt noch gruseln sollten, dann wäre das ebenso, als würde ein Chirurg sagen, ach, ich kann gar kein Blut sehen. Also das ist einfach die Professionalität. Ja, aber na, wie gesagt, es hat was zu tun mit, ja, natürlich fasziniert sein, aber vor allem wirklich einer Sorge und einer liebevollen Nähe zu den Verstorbenen.
Also man merkt ja, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Und auf der anderen Seite, wir haben gerade über Angstlust ja gesprochen, das erleben wir auch. Und wie sehr die Medien halt, sage ich jetzt mal, die Realität verzerren. Und natürlich auch den jeweiligen Blick einer Generation auf das Thema führen. Ich sag mal so, heute macht man sich ja selten noch in Filmen die Mühe einer Gruft. Es geht eigentlich direkt um Zombies, die hinter einem herrennen, ne? Und das prägt natürlich sehr die Ängste, auch wenn wir mit Angehörigen zu jemandem gehen. Wir versuchen immer eine schöne Atmosphäre zu machen, gerade auch Mut zu machen, Grabbeigaben mitzugeben, ne? Und Menschen auf der anderen Seite zu der Akzeptanz der Situation, wie sie ist, und dann auch wieder zum Handeln. Wenn es schon so ist, wie mache ich die Situation denn ein bisschen besser oder schöner? Wie kann ich zeigen, wer das für mich ist und vielleicht auch, wie die Geschichte weitergeht? Sie sprachen gerade davon, dass viele, die eine Gruft wählen oder auch die Ägypter, die haben sich ja ganz fest auf eine Zukunft an einem besseren Ort eingerichtet, in einem verklärten Leib. Das kennen wir ja heute dadurch, dass uns der Kontakt fehlt, eigentlich so nicht mehr. Haben Sie denn auch schon mal in einer Gruft geforscht, in der ein Musiker beigesetzt wurde?
Ich überlege gerade, Musiker.
Komponisten irgendwas? Naja, hier, dein C.F. Bach.
Ach so, natürlich, ja klar, ja sicher,
Okay.
ja. C.P. Bach natürlich in Hamburg, klar. Also dessen Gruftkammer wurde nicht geöffnet. Die Michelgruft beherbergt ja mehrere Prominente. Also C.P. Bach gehört natürlich dazu. Das ist ja so der Star in der Gruft. Karl Philipp Emanuel Bach nochmal, um es etwas ausführlich zu sagen, der zu seiner Zeit viel berühmter als sein Vater Johann Sebastian gewesen ist. Und das ist tatsächlich ein Komponist, der da liegt, Johann Mattheson, der gerne vergessen wird, ganz wichtig für die Musikpublizistik in Hamburg. Und über die kann man sich informieren, wenn man in die Michelgruft untersteigt.
Ich war mal in England auf einer Remember Me-Konferenz eingeladen, wo halt auch immer der Brückenschlag zwischen der Trauerbegleitung, aber gerade auch der Archäologie war. Und da waren halt Konservatoren, zum Beispiel aus Canterbury oder die an ganz vielen Orten da geforscht haben. Und wir haben vielleicht noch nicht, bevor wir nachher noch zur Musik wieder auch zurückkommen, ne, so darüber gesprochen, was man über die Menschen lernen kann. Denn es hat mich schon ein bisschen erschreckt, bei all den Abermillionen Menschen, die in England je gelebt haben, über die Jahrtausende und Generationen, sagte man mir, dass man eigentlich konkret nur etwas über 1800 weiß. Wie sieht das bei uns aus und was wissen wir über diese Menschen aus dem, was Sie da festgestellt haben?
Was jetzt mal wirklich gut dazu passt, sind die Kirchenliedtexte. Also wir haben ganz viele Särge mit Inschriften, natürlich Bibelzitate, aber wir haben ganz viele Kirchenlieder drauf. Wir haben mal eine Veranstaltung gemacht, nur mit Kirchenliedern, die wir auf diesen Särgen gefunden haben. Und das sagt natürlich ganz viel aus, natürlich über den Jenseitsglauben, Auferstehungshoffnung, die in diesen Liedern thematisiert werden. Aber es werden vielleicht auch Lieblingslieder gewesen sein, die die Familie gern gesungen hat oder die der oder die Bestattete gerne gesungen hat oder gerne gehört hat. Und das sind manchmal ganz, ganz ja, anrührende Nähemomente, die man da hat. In den Inschriften stehen natürlich auch manchmal furchtbare Geschichten eben von entsetzlichen Verlusten von Dutzenden von Kindern oder auch von anderen Schicksalen. Es ist allerdings selten, dass es wirklich persönlich wird, aber wenn, dann geht es wirklich zur Sache. Wir haben in Wolfenbüttel die Gruft derer von Braunschweig-Wolfenbüttel. Und da haben wir auf einem Sarg wirklich auch die Beschreibung, wie eine Dame eben liederlich von ihrem Ehemann behandelt wurde, der sie um sehr viel Geld gebracht hat, obwohl sie eben wirklich alles ermöglicht hat. Also das sind solche Schicksale, die dann eben auch auf diesen Särgen zu lesen sind.
Also die Überleitung, die David gebaut hat, zielte natürlich darauf, dass wir alle unsere Gäste in Talk About Tod fragen am Ende der Episode, zum einen, wie sie beigesetzt werden wollen. Das ist jetzt eine interessante Frage an Sie beide. Und welche Musik da gespielt werden soll?
Also beigesetzt in welcher Art auch immer, aber am liebsten zu zweit natürlich. Wir haben über verschiedene Modelle nachgedacht, da sind wir noch nicht ganz raus, aber letztlich müssen wir miteinander vereinsamen im Tode. Das ist uns das Allerwichtigste, ob jetzt in die wogende See hinein geworfen oder Caspar David Friedrich mäßig im Wald unter einem riesigen Stein, das müssen wir noch sehen. Aber ich glaube, das ist das ganz Wichtige für uns. Zur Musik könnte ich was sagen, aber ich möchte meiner Frau erst den Vortritt lassen.
Ach so.
Oder soll ich erst sagen?
Ob ich auch das Richtige wähle? Oder?
Nein, meinen Wunsch habe ich.
Also ich würde gerne was haben von Richard Strauss, auf jeden Fall. Da irgendwas Wunderbares, ein schönes Lied. Und natürlich der andere Richard darf nicht fehlen, der Wagner. Das sind so unsere beiden. Es gibt einfach zu viel schöne Musik.
Ja.
Also ich habe bei der Trauerfeier für meine Mutter aus einem Pool von, ich weiß nicht, 500, gefühlt 500 Lieblingsarien auswählen müssen. Das ist sehr schwierig. Und im Nachhinein denke ich, ach, das hättest du noch und das hättest du noch. Also es wäre ein halber Tag Musik gewesen eigentlich. Ich könnte
das
mich
ist nicht verkehrt. Das hat der Herr Stock Hausen auch gemacht.
Ja,
er hat sich auch Gedanken gemacht, wie das unterirdisch bei ihm aussieht. Ne?
Ja. Eins dabei ist natürlich auch das, was wir auch gerne in Griff, also wir hören bei der Arbeit sehr gern Musik. Das ist aber Musik, die nur bis zu einer bestimmten Zeit geht. Also wir haben es mal mit Schostakowitsch versucht, das geht nicht in Grüften. Das passt einfach überhaupt nicht. Was am schönsten ist, sind Renaissance und Frühbarock. Und vor allen Dingen da dann polyphone Chormusik. Und da gibt es Thomas Tallis, und
Monteverdi
natürlich, also besonders für mich ist dieses Femalium sehr wichtig. Oder
Striccio.
Also solche Dinge, die ungeheuer kräftig sind und die einfach gewaltig sind, wunderschön.
Mein Musikwunsch wäre tatsächlich der erste Satz aus Mahlers Zweiter. Da fange ich dann wahrscheinlich noch im Sarg an zu heulen.
Da stehst du wieder auf.
Aber ja, vielleicht auch das. Ne? Das ist ja die Auferstehungssymphonie. Aber der erste Satz aus dieser Symphonie gehört zum gewaltigsten, großartigsten und mitreißendsten, was ich kenne. Fände ich toll. Aber wahrscheinlich macht das kein Bestatter mit, weil alle heulen.
Doch. Werden. Doch, doch.
Na gut, dann bestelle ich das bei Ihnen.
Also, Sie müssen auf jeden Fall mit einem Bestatter sprechen und ihn darauf verpflichten. Und die sind auch, sage ich mal, mit postmortalen Verfügungen so weit eigentlich vertraut, dass es schon um ihre Wünsche geht, also zumindest bestattungsrechtlich. Aber da wollte ich noch mal einmal ganz kurz einhaken, weil das natürlich ein Einblick ist, den wir nirgendwo sonst bekommen. Sie haben ja scheinbar mit Musik bei der Arbeit experimentiert. Zeitgenössische Musik hat auch nicht geklappt, oder?
Es passt nicht, es passt einfach nicht. Also es ist schwierig. Also wir sind große Freunde des frühen 20. Jahrhunderts und Prokofjew, Schostakowitsch, all diese Dinge, es passt einfach nicht. Es ist nicht das Gefühl da.
Also, Philipp Glasginge.
Ja, aber man hat das Gefühl, da springen die aus dem Sarg, weil sie das überhaupt nicht kennen. Also das ist für die ja eine ganz andere Welt. Und deswegen dieses Frühere, also 19. Jahrhundert geht noch, also große Oper, das ist so mein Metier, zweite Hälfte 19, das geht. Aber danach würde ich jetzt, also es ist unruhig, es ist zu unruhig dann.
Also fast Tina Turner oder die Rolling Stones.
Um Himmels Willen.
Das ewige gar nichts Modernes, gar nichts. Nein.
Das geht gar nicht.
Okay. Popmusik geht überhaupt nicht, in keiner Art, es geht nur Klassik.
Sehr spannend. In den Shownotes finden Sie Links zu Artikeln über die Arbeit von Andreas und Regina Ströbel und vielen Dank für diese Einblicke.
Ja, das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald und herzlichen Dank.
Dankeschön.